Herzlich willkommen zum Agile Growth Podcast. Schön, dass du mit dabei bist. Ich freue mich unglaublich auf diese Folge mit dir. Es ist eine ganz, ganz besondere Folge. Kai und ich haben uns im Vorfeld unabhängig voneinander 5 Fragen überlegt, die wir einander stellen wollen. 5 Check-in-Fragen, die wirklich Wumms haben, die wirklich in die Tiefe gehen. Du erfährst in dieser Folge, warum Check-in-Fragen Sinn machen, wo sie keinen Sinn machen und was wichtig ist, wenn man Check-in-Fragen verwendet, und hast die Gelegenheit, mit uns in die Tiefe zu tauchen, die Fragen mit uns zu beantworten und zu erfahren, wie du mithilfe von diesen 10 Fragen mehr Tiefe, mehr Verständnis füreinander und auch mehr Produktivität für dich und dein Umfeld erzielen kannst.
Herzlich willkommen zum Agile Growth Podcast, dem Podcast für alle Agile-Interessierten mit hilfreichen Ideen und erprobten Werkzeugen, die dich weiterbringen. Von und mit den 2 Agilists.
Herzlich willkommen zum Agile Growth Podcast. Hier sind Jasmin und Kai und wir helfen Menschen dabei, die Versprechen agiler Vorgehensweise in der Praxis einzulösen, ohne IT-Wissen vorauszusetzen. Schön, dass du wieder zuhörst.
Diese Folge wird etwas besonders. Ich freue mich total, dass du zuhörst. Ich freue mich auf diese Folge und ich bin ein bisschen nervös, um ehrlich zu sein.
Wir machen in letzter Zeit öfter so Folgen, ne, wo wir denken, oh Mann, wenn wir die ausspielen, das wird lustig.
Genau. Und zwar, wir haben vor einiger Zeit, wirklich 3-4 Jahren, haben wir mal Testimonials aufgenommen mit einem Kunden von uns. Und es war irgendwie so spannend, weil jeder, mit dem wir ein Testimonial aufgenommen hat,
also Kundenstimmen, ne?
Kundenstimmen, genau, hat von unseren Check-in-Fragen geredet. Und das war für uns so bizarr und auch tendenziell halt auch nicht immer verwertbar, dass jeder gesagt hat, boah, das war so geil, dass ihr Check-in-Fragen reingebracht hat. Und wir dachten so, wie Billo bitte? Also was soll denn das mit diesen Check-in-Fragen? Warum sagen die alle, dass das der Burner ist? Und irgendwie, also wir machen immer noch Check-in-Fragen und ich glaube, viele Menschen machen Check-in-Fragen und viele machen es aber auch nicht. Deswegen geht es in dieser Folge um Check-in-Fragen, aber es geht nicht um das Konstrukt Check-in-Fragen. Nur ganz kurz. Kai und ich werden ganz kurz über dieses Konstrukt Check-in-Fragen reden und warum wir sie machen und wie wir sie machen und was wichtig dabei ist. Aber wir haben dir auch 10 Check-in-Fragen mitgebracht. Also Kai 5, ich 5. Wir kennen sie nicht voneinander. Und wir werden sie hier live in der Folge beantworten. Dabei sei gesagt, das sind jetzt nicht so easy-peasy Check-in-Fragen. Die gibt's auch. Und die sind okay und die sind legitim und wir nutzen die auch ganz oft.
Wenn du eine Eiscremetüte diesen letzten Sprint gewesen wärst, welche wärst du gewesen? Ja, welche Geschmacksrichtung und so? Das sind so vielleicht die ein bisschen lockeren, die ITler ja auch schon zu Genüge hassen, aber die so ein bisschen auf so einer Ebene sind.
Ja, beziehungsweise, also nur was auch so eher eine lockere Check-in-Frage ist, nur welches Buch hast du zuletzt gelesen, welches dich richtig beschäftigt hat? Und lustigerweise ist das eine sehr lockere Check-in-Frage, die doch sehr in die Tiefe gehen kann. Wir haben auch mal einen Tribe-Event dazu gemacht, so Check-in-Fragen, und ganz viele gesammelt und dann auch geratet. Zu was ist, ne, easy peasy, zu was braucht viel Trust. Ich glaube, Kai und ich, also ich weiß es nicht, ich kenne ja nur meine. Ich habe bei der Vorbereitung schon ein bisschen gedacht, so, ah ja, den latze ich jetzt, den nehme ich. Die Fragen sind vielleicht auch super gut, also meine zumindest, ich weiß nicht, wie Kai's sind, aber Ende des Jahres ist ja Zeit der Reflexion, Anfang des Jahres ist Zeit der Reflexion. Also diese Fragen eignen sich auch in einem Freundes- und Familienkontext gerade total gut, um in die Reflexion zu kommen, um vielleicht nochmal Ziele zu setzen. Ich weiß nicht, ob du das zum Jahreswechsel, zum Jahresbeginn machen möchtest. Wir machen das ja sehr ausgiebig und ritualisiert, aber genau, da helfen mir auch so einfach tiefe reflektierende Fragen und deswegen freue ich mich total auf diese Podcast-Folge. Vielleicht ganz vorne hinweg, Kai, magst du noch einfach ganz kurz sagen, ne, was ist die Bedeutung von Check-in-Fragen von uns, aber auch, was ist deiner Meinung nach total wichtig, wenn man Check-in-Fragen nutzt, vor allem, wenn es Fragen sind, die etwas tiefer gehen?
Ja, also grundsätzlich ist die Annahme, dass Menschen, nur weil sie gerade in dem digitalen Fenster vor dir erschienen sind oder in deinen Meetingraum reingelaufen sind, anwesend sind, einfach falsch. Meistens beschäftigen uns noch Gedanken davor oder wir haben gerade auch eine E-Mail gelesen, die uns irgendwie noch in einem Projektkontext beschäftigt. Also so im Sinne von Achtsamkeit und Dasein in diesem Moment, Präsenz haben und besitzen für diesen Augenblick, ist es einfach oft nicht so. Und da ist eine Check-in-Frage natürlich eine Möglichkeit, dass die Leute überhaupt mal ankommen, dass sie sich eintunen auf das, was da ansteht, dass sie diese letzten Gedanken auch loslassen und schon mal durch dieses aktiviert und einbezogen sein überhaupt in diesen Moment reinkommen. Das ist so das eine. Das andere ist, was für Arten von Check-in-Fragen, gerade wenn es tiefer geht, man stellen kann und sollte. Ich habe da eine ganz einfache Plausibilisierung für mich, wann ich eine Frage stelle und wann nicht. Ich überlege mir, bevor die Menschen da sind, einfach, würde ich selber auf diese Frage überhaupt antworten wollen? Und wenn ich da ein Nein bekomme, dann habe ich schon auch so einen Indikator dafür, was ich selber in dieser Kultur empfinde, der Leute, die ich da gerade moderiere. Und wenn ich merke, das ist nicht stimmig, ich habe selber gar keinen Bock drauf zu antworten, dann kann das auch einfach ein Systemgefühl sein. Und dann nehme ich das ernst, dann stelle ich diese Frage nicht, sondern suche mal eine raus, die dahin zielt, was irgendwie passend ist in dem Kontext. Und wenn es ein guter und positiver Start ist, dann mag ich das natürlich besonders. Also lieber als irgendwie zu den großen Herausforderungen der Vergangenheit zu fragen, dann eher was Positives. Zum Beispiel hatte ich gerade so eine ganz lockere auch Check-in-Frage heute in einem Termin, die hieß, was ist denn eigentlich der schönste Moment am Weihnachtsfest für dich? Also ich wusste, der Kulturkreis ist da christlich geprägt, deswegen konnte ich die bringen. Und ich hatte auch selber Lust, ein bisschen zu wühlen, was ist eigentlich dieser schönste Moment? Und bei mir war das dann halt, wenn man die Päckchen aufgemacht hat und die Kinder unterm Baum dann anfangen, mit dem Zeug zu spielen und man irgendwie schon gegessen hat und einen Keks in der Hand hat, dann ist es einfach schön.
Und vielleicht an der Stelle noch, es gibt andere Arten, außer Check-in-Fragen, ein Meeting zu beginnen. Aber wichtig ist uns immer, sehr bewusst ein Meeting zu beginnen, nicht rein zu stolpern. Also ich frage mich immer, was brauche ich in diesem Meeting, um anzukommen und beginnen zu können? Und was brauchen die anderen, um diesem Meeting ankommen zu können und beginnen zu können? Und manchmal kann das auch sein, dass wir direkt mit dem Brainstorming anfangen etc. Aber es gibt Termine, die brauchen diesen sozialen Kleber, besonders in einem digitalen Raum, wo wir uns entfremdet haben, wo wir einander nicht riechen, schmecken, spüren. Und das macht was mit uns als Mensch, dass wir uns nicht gegenüber sind, dass wir uns nicht sehen, dass wir Emotionen auch über den Bildschirm übertragen, aber sehr verzögert, sehr anders. Da helfen diese Sozialinteraktions-Check-in-Fragen. Und viele, viele Teams brauchen da auch eine Erklärung für, warum wir das machen. Warum beginnen wir immer mit läppischen Fragen? Warum tun wir das? Was hilft uns das? Und wie halt vielleicht dieser Kunde gemerkt hat, und das war gerade in so Corona-Zeit, das erste Mal digitale Teams etc., die haben einfach gemerkt, hey, wir haben dieses soziale System nie kuratiert bekommen. Und dann kommen da die Simons und die fragen immer komische Fragen zu Beginn des Meetings. Und das war anfangs total störend und hat sich total nach Zeitverschwendung angefühlt. Und irgendwann mal haben wir gemerkt, hey, wir sind aber als Team extrem gewachsen. Und die, ganz lustig, die Führungskräfte und auch andere Menschen, die dann Meetings moderiert haben, gestaltet haben, haben diese Check-in-Fragen übernommen, einfach was wichtig ist. Und für mich gibt es immer so eine Unterscheidung, entweder ne, brauche ich eine themenspezifische Check-in-Frage, wenn es um High-Performance geht, ne? Was war das beste Team, in dem du jemals warst, was hat das so gut gemacht, was war die beste Führungskraft, die du jemals hattest, was hat die so gut gemacht, was an deiner Arbeitsweise schätzt du besonders, macht dich besonders effizient etc. Ne, das wären so zum Beispiel, aber auch, weiß auch nicht, wenn es um einen Prozess geht, was in einem Support-Prozess oder wo hast du zum Beispiel mal Customer Support erlebt, der richtig geil war oder so, ne, dass du direkt irgendwie so eher eine themenspezifische Frage machst oder dass du guckst, hey, da brauchen wir eigentlich mehr so ein bisschen Sozialkleber, dann vielleicht eine persönlichere Frage oder eine Frage, die halt rückblickend ist etc. Also da sehr achtsam damit umgehen und auch gucken, okay, was braucht es, damit wir gut hier anfangen können. Die Fragen, die wir jetzt so mitgebracht haben, sind, glaube ich, also meine sind eher deep. Mal gucken, wie Kais sind. Ich würde jetzt meine erste stellen. Ich habe das Gefühl, die Welt ist gerade raff. Es ist gerade auch viel Veränderung. In vielen Unternehmen werden Stellen abgebaut. In vielen Unternehmen ist sehr, sehr viel Unsicherheit. Entweder im eigenen Team, im Nachbarteam, in Stakeholders etc. Und eine Frage, die ich zuletzt gefragt habe, in einem Team, das nicht sehr viel Selbstoffenbarung hat, aber eigentlich auf diese Frage auch gut eingehen konnte. Und man hat da drin den Wert der einzelnen Menschen raushören können und auch raushören können, was brauchen die eigentlich gerade in dieser Zeit jetzt. Und ich frage dich jetzt mal an Kai, was sind deine Ressourcen in schwierigen und unsicheren Zeiten?
Also definitiv meine Familie. Ich finde, ich kann zu Hause immer super gut meine Akkus aufladen. Ich liebe Natur. Ich mag das total, draußen unterwegs zu sein, in der Pfalz zum Beispiel, und da einfach Bäume, Sonne. Ich mag das Meer. Das gibt mir auf jeden Fall auch immer wieder ganz viel Kraft. Auch es kann auch kaltes Meer sein, so, ne, mal in den Niederlanden irgendwie kurz ins Wasser springen. Und definitiv bei mir auch Musik. Das gibt mir auch ganz viel. Ich brauche, bei mir könnte eigentlich in jeder Lebenssituation Musik laufen. Es muss zwar immer die passende sein zu meinem Zustand und das, was ich gerade brauche oder wo ich gerade hin will oder ob ich mich aktivieren will oder ja ein bisschen chillen, aber das ist definitiv eine ganz große Ressource für mich, Musik.
Spannend, dass du irgendwie nichts Arbeitsbezogenes genannt hast, was für dich Ressource ist.
Kaffee.
Okay. Aber also, na, da würde ich so draus schließen, also ich würde draus schließen, ich kenne dich natürlich jetzt auch ein bisschen besser, aber dass, wenn viel Unsicherheit ist etc., brauchst du eigentlich eher Rückzug, Privatleben.
Ich wollte gerade sagen, ich bin ja eher ein Eremit. Deswegen glaube ich, es gibt natürlich Momente, in denen ich einfach sackfroh bin, dass ich ein Team um mich herum habe und dass ich so tolle Kollegen habe und wo ich das auch wirklich brauche und auch genießen kann. Dadurch, dass ich aber so viel einfach für mich auch Dinge einfach tue und abschließe, ist das keine primäre Ressource, die ich jetzt irgendwie ganz oft aktivieren muss für mich.
Spannend. War in dem Team zum Beispiel nämlich auch so, ne, dass ganz viel Familie vorkam und so. Und das hat nochmal auch das Bewusstsein gestärkt, dass in diesen unsicheren Zeiten es vielleicht okay ist, mal früher Feierabend zu machen, weil man einfach seine Kinder gerade braucht. Und ich glaube, es ist auch okay, mal zu sagen, hey, ich brauche gerade die Nähe zu meinen Kindern, weil die erden mich, die tun mir gut. Und dem will ich gerade mehr Zeit einräumen, weil das gibt mir Ressource für den Arbeitstag. Und das ist total wichtig, dass das Team das irgendwie kennt. Wenn ich die Frage für mich beantworte, ich würde sie nämlich ganz anders als du beantworten. Ich brauche das Gespräch. Ich brauche auch unser Team in schwierigen und unsicheren Zeiten. Das ist für mich manchmal ein bisschen anstrengend, weil ich dann natürlich gucken muss, wie viel darf ich dem Team zumuten und wie viel nicht. Also wie viel ist meine Unsicherheit, die vielleicht dann auch das Team unsicher macht? Oder wie viel dieser Unsicherheit darf ich in das Team reintragen? Aber ich brauche ganz viel das Team, ich brauche ganz viel Versprachlichung, ich brauche ganz viele verschiedene Blickwinkel. Manchmal muss ich das gleich auch viermal erzählen dürfen und viermal Reaktionen drauf bekommen, damit ich das irgendwie versprachlichen kann.
Das liebe ich immer, weil ich die ersten drei Male eh meistens vergesse.
Haha. dann manchmal brauche ich in unsicheren Zeiten einen sicheren Hafen, eine heile Welt und eine Flucht. Das sind für mich Bücher. Also ich lese ja entweder ganz, ganz, ganz selten lese ich Fachliteratur oder ich lese sehr cheesige, romantische Bücher. So, und das ist halt einfach eine Flucht in eine andere Welt. Und die tut mir oft gut, um Distanz zu bekommen, um Dinge dann wieder angehen zu können.
Und hat auch, glaube ich, oft eine Inspirationskomponente, ne? Dieses aus total ganz andere Lebensrealitäten und Dinge, mit denen die Menschen darin konfrontiert sind. Das nimmst du oft irgendwie auch mit in diesen ganzen Führungs-Coaching-Raum.
Ja, total. Und also, ne, ich kann auch noch anschließen, ne, Natur und so weiter brauche ich auch, aber das suche ich nicht aktiv, um ehrlich zu sein. Wenn ich reingeschubst würde, tut mir es gut, aber das ist nichts, was ich aktiv anpacke. Was mir gestern nochmal bewusst geworden ist, wir hatten gestern irgendwie ein bisschen Raffenabend und ich habe um 22.30 Uhr angefangen, Plätzchen zu backen.
Gibt schlechtere Coping-Strategien.
Ja, aber das ist mal so mein Notnagel. Also es ist wirklich meine Notlösung. Wenn wirklich viel unsicher ist, dann backe ich. Dann backe ich auch ganz schön viel und Menschen um mich rum gainen ein bisschen. Aber das ist, das gibt mir Ordnung, Struktur. Backen ist ja sowas ganz Geordnetes, ne? Also 180 Gramm Zucker sind 180 Gramm Zucker und so. Das tut mir irgendwie gut.
Yes, nächste Frage. Wir schnappen uns hier Frage Nummer 2. Was steht momentan zwischen dir und deinem Glück?
Boah. Würde ich ja fast sagen, A, Punkt, Punkt, Punkt. Meine ich die Frage, die ist ja voll in die Fresse.
Ist die fies?
Ich finde die fies. Nee, also was steht im Moment zwischen mir und meinem Glück?
Steht da überhaupt
ich
was?
Ich selber.
Ja.
Also ich bin nicht todunglücklich, aber ich kann schon Bereiche identifizieren, wo ich aktuell nicht so zufrieden bin und Dinge identifizieren, die ich lange sage, dass ich sie bräuchte, aber sie entweder nicht einfordere, nicht mache, Gründe finde, warum es nicht möglich ist. Zum Beispiel seit unser letztes Kind geboren worden ist, beginne ich immer wieder mit Sport. Es tut mir mega gut. Ich bin ein Mensch, der braucht viel Bewegung und ich höre immer wieder auf damit und finde kein System da drin. Und ich glaube, da stehe ich mir wirklich selber im Weg. Oder ich sage ja auch ganz oft, dass ich hatte praktisch keinen Mutterschutz. Das habe ich so gewählt. Ich hatte keine Elternzeit. Das habe ich so gewählt. Und ich merke aber, dass mir diese Zeit fehlt und ich mal ganz rauskommen möchte, sabbatical-mäßig Pause haben möchte, mehr Zeit für die Kinder haben möchte. Und ich finde immer Gründe, das nicht zu tun. Die ganze Zeit. Und ich glaube, das ist schon auch eine Angst von, was passiert denn da, wenn ich mir die nehme. Also was steht zwischen mir und meinem Glück, ist definitiv ich selber. Und die Gründe, die ich finde, da reinzugehen.
Gut, dann schnapp ich mir die auch mal. Also was steht zwischen dir und deinem Glück? Ich glaube 100% das, was du sagst. Also wenn überhaupt, dann nur ich selbst. Ich finde so Rahmenbedingungen ist eigentlich keine faire Ausrede. Es ist eher ein, wo realisiere ich mich? Was ist mir eigentlich wichtig? Habe ich das gerade ganz klar, was mir wichtig ist? Und wenn ja, gehe ich dann auch in diese Richtung oder verliere ich mich zwischendurch irgendwie in der Kraft in irgendwelchen Ausreden? Und das gelingt mal mehr, mal weniger. Ich bin ja eh so, ich erwarte hinter irgendwelchen Veränderungen ganz oft irgendwie Glück oder Anerkennung oder Freude. Das heißt, ich kann mir auch lange so ein Luftschloss ausmalen, was irgendwie sich total schön irgendwie anfühlen kann. Ich male das dann auch gerne aus und dahinter ist das dann meistens nicht. Ne? Also kleine Side Story, habe ich im letzten Podcast ja schon erzählt, ne, mit dem Hochzeits- und Event-DJ-Business, was ich jetzt noch nebenbei hochziehe. Mir ist völlig klar, dass hinter dem 7. Gig nicht das Glück liegt.
Ist dir das klar?
Das weiß ich jetzt schon, aber was ich
du
sehr...
Du kommunizierst es ein bisschen anders.
Was ich sehr anerkennen kann, ist, dass mir der Weg bis hierhin einfach super viel Spaß gemacht hat. Einfach so, ne, diese hier irgendwie Songs irgendwie zusammenpacken und hier eine Playlist vorbereiten und da irgendwie Kabel irgendwie im Technikcontainer zu vergraben. Das ist einfach ein geiler Prozess und ich finde diesen Prozess total gut. Dass dann in der Realität diese ganzen Gigs...
Ich finde es so geil, dass wir das jetzt auf Podcast haben.
Oder?
Also wir haben jetzt auf Podcast vermerkt, Kai hat es Spaß gemacht bis hierhin.
Ha. Ja, das hat
ich werde es mal abspielen.
Mach das mal. Nee, das hat Freude gemacht. Und ich weiß auch, dass soziale Situationen ja immer, wenn die ein bisschen anspruchsvoller werden, auch teilweise herausfordernd sind und mich länger beschäftigen können und irgendwann kommt dann auch mal ein betrunkener Gast an meiner DJ-Pult und sagt, was ist das für eine Scheiße, die du hier spielst und das wird mich wahrscheinlich irgendwie ein paar Wochen einfach beschäftigen, statt dass ich das so locker abtun kann, wie das vielleicht irgendwelche anderen Leute tun. Einfach, weil ich viele Dinge spüre und mir auch viele Dinge zu Herzen nehme, auch wenn das gar nicht so viel mit mir zu tun hat. Aber insofern stehe ich ganz oft zwischen dem Glück und der Realität, glaube ich, einfach nur ich, der Potenziale spürt, aber sie noch nicht realisiert. Und der diese ewige Lebensreise von, oh, da ist ein glitzerndes Objekt, ein shiny Object. Wenn ich das jetzt habe, dann ist dahinter Glück, was ja auch das Marketing immer so herrlich verkauft, weiß ich mittlerweile, das ist da nicht. Das Glück gibt es nur in einem einzigen Moment, nämlich genau jetzt hier mit dir in diesem Podcast. Und das hat was mit meiner eigenen inneren Einstellung zu diesem Moment zu tun. Und alles andere sind irgendwie Fakes. Die sind vielleicht interessant, um noch zu wachsen als Mensch, aber eigentlich ist das Glück längst da und war auch schon längst da. Das ist halt eine Fokusfrage.
Ja, ich glaube, die Antwort auf diese Fragen sagen ganz viel über uns als Mensch aus und so. Und über unsere Wertehaltung und auch wie wir mit Teams arbeiten. Wir arbeiten ja sehr in Richtung, ganz abgedroschen, jeder ist seines Glücks eigenen Schmied. Nee, aber in Richtung Selbstverantwortung. Wie kann ich in Verantwortung kommen für das Leben? Wie kann ich das annehmen, was ist? Und zu meinen Gunsten nutzen, zugunsten des Systems nutzen. Und ja, ich glaube, wir haben das sehr verinnerlicht. Uns hilft diese Einstellung. Das darf deine sein, es darf auch nicht deine sein. Das ist halt das, was bei Check-in-Fragen rauskommt. Ne? Was sagt, also ne, was, wie agiere ich mit der Wend? Ich habe eine nächste Frage für dich. Die hat mich lange beschäftigt. Die hat unsere Tochter mich gefragt und ich finde sie so geil. Unsere Tochter, die Teenager wird, die sich sehr beschäftigt mit, was passiert gerade mit mir und was ändert sich gerade? Und die hat gefragt, Mama, was würde denn passieren, wenn Erwachsene nicht aufhören würden zu spielen?
Also der Informatiker mir sagt, Spieltheorie, es gibt endliche und unendliche Spiele. Zum Beispiel Produktentwicklung ist ein unendliches Spiel, das willst du eigentlich weiterspielen können. Du willst, dass dein Produkt nicht vom Markt verschwindet, sondern dass es da bleibt. Und es gibt endliche Spiele, zum Beispiel den Projektrelease, da willst du in Time, in Budget irgendwie fertig werden. Das heißt, wir spielen eigentlich die ganze Zeit. Das ist alles ein Spiel. Die Frage ist halt, empfindet man spielerische Lust dabei? Es gibt natürlich auch gerade in diesen Spielen in der Wirtschaft um Geld, um Produktreleases, ist auch eine gewisse Ernsthaftigkeit oft gefordert von Menschen. Und manche Menschen haben auch echt eine Schwierigkeit, gerade wenn es um starke Emotionen geht, Dinge noch als ein Spiel zu betrachten. Weil die sind so sehr assoziiert damit, dass sich das nicht mehr spielerisch entkoppeln lässt in irgendeiner Metaebene in der Betrachtung, sondern dann fühlt sich das nicht mehr an wie ein Spiel. Zum Beispiel, wenn ich mit unserem Kind in der Notaufnahme sitze, weil das gerade irgendeinen scheiß Unfall hatte, dann habe ich in dieser Situation ja nicht unbedingt das Gefühl, das ist gerade irgendwie ein endliches Spiel ums, ich muss mal ganz schlimm annähen von irgendwas.
Aber das ist jetzt ja eine Meta-Antwort. Was würde denn passieren, wenn du nie aufhören würdest zu spielen?
Also spielerische Freude habe ich ja gerade mit dem, was ich irgendwie musikalisch da tue und wenn ich irgendwie Songs ineinander bringe, dann ist das so, dass diese Freude ja da ist. Insofern würde ich sagen, da laufen verschiedene Spiele. Oder ne, wenn du mal irgendwie ein Paket bekommst, wo irgendwas Cooles drin ist und du hast irgendwie glänzende Augen, wenn du das aufmachst oder so. Ist das nicht auch ein Spiel, um irgendwie einen inneren Zustand und irgendeine Freude oder sowas? Aber was die Frage vielleicht meint ist, was ist denn, wenn man diese spielerische Lust und dieses Naive und das Unbefangene im Leben weiter behalten würde und die Dinge gar nicht so erdrückend ernst immer nimmt, sondern das eher so alles wie ein großes Experiment nimmt?
Das meinte die Frage nicht. Ich kann dir schon die Antwort von unserer Tochter auch noch sagen. Mhm, die meinte, ich fand's total spannend, was sie gesagt hat. Die meinte dann, na, ich glaube, Mama, also nee, andersrum, ich glaube, sie merkt gerade, sie spielt weniger, beziehungsweise Menschen um sie herum spielen weniger. Sie hat noch so ein paar Freunde, die gerne spielen. Und ich fand's total spannend, weil sie meinte, Mama, ich glaube, wenn Erwachsene nicht aufgehört hätten zu spielen, dann wären die besser gelaunt, weil dann hätten sie einen Ort, wo sie ihre Gefühle ausleben können. Dann hat sie zurückgefragt, wie meinst du das denn? Und dann meinte sie ja, wenn ich spiele, dann kann ich wütend sein und dann kann ich traurig sein und dann kann ich glücklich sein. Und das ist alles okay da, weil es ist ja ein Spiel. Und zum einen hat mich das irgendwie so glücklich gemacht, dass sie so reflektiert ist. Zum anderen hat mich das schon ein bisschen traurig gemacht und sehr nachdenklich gemacht, weil ich dann auch gefragt habe, da gibt es denn Gefühle, die nicht okay sind in deinem Leben? Und sie meinte ja ganz viele Gefühle. Ich darf ja nicht einfach so wütend sein. Und ich glaube, sie hat da schon zu einem großen Teil recht, dass Emotionen, wir ja Emotionen in richtig und falsch unterteilen und in diesem Spiel sind die einfach da und werden nicht bewertet, weil sie sind Teil des Spiels. Und man kann auch Dinge ausleben, die man sonst gar nicht ausleben würde. Das fand ich irgendwie als Antwort total spannend. Und ich habe dann so die Antwort für mich nochmal gesucht. Was wäre in meinem Leben passiert, wenn ich nicht aufgehört hätte zu spielen? Und ich glaube, meine Antwort da drin ist, wenn ich nicht aufgehört hätte zu spielen, dann würde ich mir weiter ganz viel Kreativität ermöglichen. Ich merke dieser Druck, alles muss perfekt sein. Es muss beim ersten Mal klappen. Den ich ja so sehr habe, den hatte ich früher im Spiel nicht. Und ich war immer so eine sehr kollaborative Spielerin. Selbst Gesellschaftsspiele habe ich Koop-Spiele mehr gemocht als Gewinnerspiele. Was sich total nicht in meinem Leben widerspiegelt. Und das finde ich so spannend. Ich habe immer kollaborative Spiele geliebt, als Kind, als junge Erwachsene auch. Und mein Leben ist ausgerichtet auf, ich bin die Beste, ich gewinne. Immer weniger, aber trotzdem schon. Und ich glaube, wenn ich nicht aufgehört hätte zu spielen, dann wäre ich viel sanfter mit mir und hätte, meine Kreativität hätte mehr Raum. Und ich könnte mir vorstellen, dass ich dann mehr Energie hätte. Also das mit den Emotionen habe ich nicht so das Gefühl. Ich bin sehr in Fluss mit meinen Emotionen und lebe die aus.
Bist du.
Aber was ich sehr unterdrücke, was ich im Spiel sehr ausleben kann, ist Kreativität. Und da würde ich mich total freuen.
Ja, und so beim drüber nachdenken, wenn ich die Perspektive einnehme, ich glaube, bei mir ist tatsächlich der Kanal Musik. Also ich tanze ja auch hinterm DJ-Pult mit, weil mich die Musik berührt und packt. Insofern ist die auch ein Selbstausdruck. Und wenn ich Gitarre spiele, dazu singe auch, dann ist das schon auch was, was mir ermöglicht, auch in Emotionen vielleicht reinzugehen. Ich habe ja auch teilweise ein, zwei Songs, wo du immer sagst, spiel die nicht, die sind irgendwie scheiße, weil die auch von der Aussage her irgendwie scheiße sind. Und mich da in diese Position und diese Aussage des Liedes reinzuversetzen, das ist ja dann ein anderer Aspekt von mir, den ich so nicht ausleben könnte.
Also spielen ist für dich, also Musik hören ist für dich spielen.
Das ist auf jeden Fall etwas, wie ich an Emotionen komme. Ansonsten haben wir ja auch so die eine oder andere Art, über Meditation dahin zu kommen, wie in unserer Ausbildung auch. Das ermöglicht mir dann einen Zugang zu. Ja.
Spannend. Mhm. Nächste Frage.
Worin unterscheiden wir uns?
Oh, worin unterscheiden wir uns? In unserer Neurotypischkeit oder Neurodivergenz? Ich glaube, du raffst gar nicht, wie mein Gehirn rafft und ich raff nicht, wie dein Gehirn rafft.
Hast du gerade ADHS gesagt?
Nee, habe ich nicht.
Nee, noch anders neurodivers?
Weiß ich nicht. Auf jeden Fall, also ich glaube, unser Gehirn tickt ganz anders. Das ist so das eine und das hat die eine oder andere Auswirkung, wie wir an Sachen rangehen. Da unterscheiden wir uns definitiv. Ich finde, worin wir uns auch unterscheiden, ist, dass du im Prinzip, wenn du ein Problem hast, in deinem Kopf die Lösung dir erdenkst und dran rumdenkst und dann mit einer fertigen Lösung kommst. Wenn ich ein Problem habe, dann brauche ich ganz viel, hör mir in meinem Problem zu, bis ich Klarheit habe und dann habe ich die Lösung auch. Aber das clasht ganz oft miteinander, weil du kommst mit einer fertigen Lösung, die du gar nicht diskutieren willst. Und dadurch, dass ich ja diskutieren muss, damit ich zu einer Lösung komme, diskutiere ich dann immer deine fertige Lösung.
Das ist
total nervig.
Ich glaube, an der Stelle könnten wir jetzt in so einen Pärchen-Podcast auch irgendwie komplett reingehen, so zwischen Mann-Frau-Dynamik. Ne? Sie will, dass er zuhört und er will die Lösung rausarbeiten. Und das funktioniert eigentlich in der Dynamik einfach total beschissen zusammen.
Ja, und ich glaube aber, das ist nicht ein Mann-Frau-Ding unbedingt. Ich kenne auch genug Männer, die das in der Teamdynamik machen, dass sie viel reden müssen und andere weniger reden müssen. Aber das ist auf jeden Fall etwas, wo wir uns unglaublich unterscheiden. Und wenn wir es jetzt sehr auf den Arbeitskontext beziehen, ich bin der krasse Teammensch, ich kann Dinge einfach in Gemeinschaft extrem gut und du kannst Dinge alleine extrem gut. Das ist auch etwas, was manchmal anstrengend zu integrieren ist, aber wenn wir es integrieren, extrem hilfreich ist.
Ja, worin unterscheiden wir uns? Ich finde, du hast eine höhere Emotionsbandbreite als ich. Also das ist irgendwie, wenn ich das auf so eine Timeline-Retrospektive aufmalen müsste, wo es irgendwie so ein Happy-Face und ein Sad-Face irgendwie gibt und das sich über die Zeit zieht, habe ich das Gefühl, du hast einfach andere Amplituden als ich.
Du meinst Happy- und Sad-Face 20 Mal am Tag?
Männer können seine Gefühle nicht zeigen.
Doch gar nicht.
Aber ich habe schon das Gefühl, das ist so... ich nehme ja schon auch viele Dinge irgendwie in mir wahr und da kann auch viel sein, aber so die Amplitudenhöhe ist, glaube ich, eine andere. In der Baseline bin ich da, glaube ich, ein bisschen moderater, nehme ich wahr. Woran unterscheiden wir uns noch? Ich glaube, wir gehen sehr anders an Ziele ran. Für mich ist das ja so einlocken, drauf zurennen und dann so widdermäßig mit dem Kopf durch die Wand, wenn es irgendwie nicht geht und das auch so lange versuchen, bis irgendwie der komplette Kopf blutig ist.
Das ist geil. Für mich ist es einlocken, mir vornehmen, es dann vergessen und es total erreichen. Ja. Das findest du immer so bescheuert, dass ich mir einfach so Ziele vornehmen kann, die du absolut utopisch findest.
Ja.
Und ich so sage, das werden wir schon erreichen. Ich kann auch nicht sagen, wann, aber ich weiß, jedes Ziel, das ich mir vornehme, bis jetzt in meinem Leben, habe ich erreicht.
Stimmt, und mich frustriert das dann immer brutal, weil ich direkt den Weg dahin wissen will und direkt in diese Richtung rennen und dann meinem Unterbewusstsein einfach vertrauen, dass mich das dahin guiden wird und irgendwas passiert, was in die Richtung zahlt. Da komme ich irgendwie ganz selten drauf klar, wobei zunehmend besser, würde ich sagen. Aber vielleicht ist das auch so ein bisschen eine Strategiefrage. Oft versuche ich dann einfach mit mehr Arbeit und mehr Aktivität das Ziel zu erreichen. Und das ist nicht immer zielführend, das erzeugt auch immer wieder Blindleistung, die es so nicht bräuchte. Und was ich auch sehr gerne tue, und ich glaube, da sind wir auch unterschiedlich, ich löse Probleme sehr, sehr früh, bevor sie entstehen. Und du löst sie, glaube ich, eher dann, wenn sie entstehen. Und der Nachteil bei mir ist eben, ich löse auch 17 Probleme, die nie auftreten werden. Jetzt kann man natürlich sich fragen, sind die jetzt nicht aufgetreten, weil ich vorher die richtigen Dinge halt vorneweg gemacht habe. Aber allein, wenn ich mir das Backup-Equipment angucke, für mich als DJ, ich habe für jeden Teil, ja, ich habe Ersatzboxen, ich habe Ersatzkopfhörer, ich habe Ersatz-DJ-Pult, ich habe Ersatzrechner, Ersatzfestplatte.
Und ich habe die alle bezahlt.
Nee, das ist nicht richtig.
Nein, also, das stimmt so nicht.
Nee, nee. Das ist ja schon auch mein Gründungskapital. Aber ich habe so viele Probleme schon gelöst, die, wenn sie auftreten, dann eine Lösung haben, die vielleicht nie auftreten werden in 10 Jahren, dass da schon auch Energie reingeflossen ist. Und das ist natürlich auch alles eine Angst, dass ich dann irgendwie verkacke vor irgendwie 150 Leuten, ist ja auch völlig fein. Vielleicht will man das auch einfach als Profi dann nicht.
Und ich glaube, das hat aber was mit unserer neurologischen Struktur zu tun, weil du eine gewisse Anzahl an Problemen siehst und die vorher löst. Dadurch, dass mein Gehirn aber Muster sieht, sehe ich eine exponentielle Anzahl an möglichen Problemen in der Zukunft, für die ich gar nicht alle einen Backup-Plan haben könnte, weil diese Anzahl an Muster, die passieren könnten und die Wenn-Dann-Beziehungen so viele sind, und ich sehe die ja, geht gar nicht. Deswegen.
Hast du gesagt, mein Scope ist ein bisschen limited in der Zukunft?
Ja, habe ich gesagt.
Das passt für mich. Man muss auch mal irgendwie sich
auf seinen Fokus. Und vielleicht für dich, nur wenn du diese Frage stellen möchtest im Team, ist die Frage nicht, woran unterscheiden wir uns, weil das ist ganz schön schwierig, sondern was unterscheidet dich als Hauptmerkmal von dem Team? Und du merkst, ne, die Fragen gehen tief. Da kommt ganz schön viel bei rum. Das tut auch ganz gut. Nein, ich bin dran mit meiner Frage. Das war deine Frage. Jetzt bin ich dran.
Hau raus.
Ich hab noch 2 schöne Fragen. Wofür stehst du als Mensch, wenn du dich nicht hinter dem Konzept Agilität verstecken kannst? Ich nehme jetzt Konzept Agilität, ne, aber vielleicht nimmst du, wenn du das anders verwendest, anders. Ne? Wofür stehst du als Mensch, wenn du dich nicht als in diese Rolle Marketingperson verstecken kannst oder so? Verstecken ist auch ein bisschen despektierlich, aber ja. Wofür stehst du als Mensch, wenn Agilität nicht da ist? Also Berufsmensch.
Ich finde ja, unsere Aufgabe ist, uns gegenseitig abzuleveln als Menschen. Also Ich finde, wir schulden uns alle gegenseitig Wachstum, und zwar herzverbundenes Wachstum im anderen. Also, dass ich bei dem anderen Potenziale sehe und ihn da drin unterstütze, darin zu wachsen, und mich der andere daran unterstützt. Und ich finde, das ist Synergie zwischen Menschen, und die darf auf so vielen Ebenen stattfinden. Und immer mal wieder gibt es so Fallen, finde ich, in unserer Gesellschaft, gerade auch in Deutschland, so Neid und Gier und Dinge, die irgendwie so in Scarcity reinfallen, also irgendwie so ein Knappheitsdenken, und es ist von allem irgendwie zu wenig. Und eigentlich haben wir doch irgendwie alles, gerade auch in einem Sozialstaat, wo viele Dinge einfach schon da sind und wo wir uns umeinander kümmern, miteinander kümmern. Und ich finde eigentlich, diese Wachstumsgemeinschaften zu finden, dafür stehe ich definitiv als Mensch. Ich kann total nehmen, dass ich nicht mit jedem Menschen in jedem Moment bereit bin, Wachstumsarbeit zu machen. Das hängt auch davon ab, ob mein Gegenüber das überhaupt tun möchte. Es hängt aber auch davon ab, wie viele Ressourcen ich gerade habe, ob ich etwas zu geben habe und ob ich mit der Toxizität in der Beziehung gerade um kann, die vielleicht da sehr groß ist, weil es da viel zu lernen gibt. Aber ich finde, wir schulden uns dieses Wachstum, und das ist mir scheißegal, in welchem Bereich. Das hat auch nichts mit Agile zu tun, sondern wenn ich jemanden da irgendwie supporten kann und mich jemand supporten kann, fein, das ist geil. Das ist für mich Arbeiten.
Boah, krass. Boah. Jetzt kommt mir meine Antwort popelig vor. Also wofür stehe ich als Mensch, wenn ich mich nicht hinter Agile verstecke? Also für mich ist Agile nur ein Vehikel. Ich brauche Agile nicht. Ich brauche das Label Agile nicht.
Hey, die Firma heißt so. Verdammt.
Ja, und ich merke zunehmend, dass ich es schwierig finde, dass die Firma so heißt und dass der Podcast so heißt.
Nein, das ist irgendwie spannend. Ist Beweglichkeit.
Hundetraining. Nein, also.
Das ist Agility, das ist was anderes.
Aber ich merke, wofür stehe ich? Ich stehe für gute, bewusste Beziehungen, weil das Leben und Firmen bestehen aus Beziehungen. Und manchmal sind es One-on-One-Beziehungen, manchmal sind es Multiple-Beziehungen, aber wir stehen für Beziehungen. Und wenn man die bewusst gestaltet, dann ist einfach so viel mehr möglich, als man als Individuum leisten kann. Das ist das eine. Das zweite ist, wenn man Beziehungen bewusst gestaltet, dann können auch einfach Dinge, die in der Vergangenheit extrem wehgetan haben, egal ob sie in der Beziehung ist oder in einer anderen Beziehung, heilen, weil man eine neue Beziehungserfahrung macht. Und ich stehe schon auch dafür, ich glaube ganz fest daran, wenn wir als Mensch alle unsere Wunden angucken können und heilen können, dann wird das hier eine bessere Welt. Und dafür, ich stehe für bewusste Beziehungsgestaltung auf der Arbeit. Ich stehe für bewusste Führungskraft, Mitarbeitergestaltung. Ich bestehe für ganz bewusste Teamgestaltung. Und da gehört halt einfach das ganze Klimbim dazu. Und wenn wir all das bewusst gestalten, dann folgt Produktivität, weil wir Menschen wollen was leisten, wir wollen was erreichen, wir wollen uns in der Welt verwirklichen. Das ist ein Grundbedürfnis von jedem Mensch, den ich bis jetzt erlebt habe. Und ganz oft hindert das einfach die Beziehungsgestaltung. Und da geht für mich auch Zielsetzung und Vision und was auch immer alles einher. Wie wollen wir miteinander sein? Und deswegen stehe ich, glaube ich, für sehr bewusste Beziehungsgestaltung.
Also ich finde, die Antwort musste ich jetzt nicht verstecken.
Ja, okay. Gut, deine
Nächste.
Frage.
Was kannst du einfach nicht lassen, obwohl es dir nicht gut tut?
Boah, okay. Das ist aber eine gute Frage, um so Jahr abzuschließen, neues Jahr zu starten. Ne? Was kann ich einfach nicht lassen, obwohl es mir nicht gut tut? Ich würde sagen, eine Sache, die ich nicht lassen kann, obwohl ich merke, dass sie mir nicht gut tut, ist sehr viel zu arbeiten. Ich glaube, ich bin da sehr grenzenlos. Ich habe auch gemerkt, nur Arbeit ist für mich auch Teil Hobby und das ist okay. Manchmal überbordet das aber und ich kann mich da nicht so gut schützen und lasse dann auch andere Bedürfnisse, die ich eigentlich hätte, extrem hinten runterfallen. Das ist das eine. Und das zweite, was ich wirklich merke in letzter Zeit, Instagram. Das nimmt, also das ist für mich auch eine Ressource und ich merke, das ist auch ganz viel Inspiration. Und ich fuchs mich ja da gerade so rein, was so Social Media und Profile und bla angeht. Aber es hat Überhand genommen, insbesondere wenn ich so Einschlafbegleitung mache, ich dann noch nicht aufstehen kann, weil die Kinder noch nicht tief genug schlafen. Und ich dann scroll, scroll, scroll und bam, ist an 1,5 Stunden vorbei. Ja, finde ich sehr nervig.
Ja, bei mir ist das, was ich nicht so lassen kann, obwohl es mir nicht gut tut, eher so ernährungsmäßig. Ich merke, wenn der Stress sehr hoch wird, dann futter ich zu viel Mist. Ich bin da deutlich besser drin geworden. Ich finde, gerade außer der Crash-Diät, das war ja irgendwie hier 5 Wochen 1050 Kalorien und das hat ja auch richtig geil funktioniert, finde ich. Das hat nochmal sehr viel Ernährungsbewusstsein bei mir auch gebracht. Und ich merke, dass ich da wenig Fokus drauf lege. Und dieses Nicht-Fokus-Legen auf mein Essen, das Nicht-Vorplanen, mir nicht überlegen und dann da stehen und irgendwie aus dem Regal irgendeinen Schokoriegel irgendwie zu ziehen, weil ich jetzt einfach Hunger habe, weil ich einfach irgendwie auch vergessen habe, die letzten 6 Stunden irgendwas zu essen oder noch einen Kaffee draufkleister, um diesen Hunger nicht zu spüren, das ist einfach dysfunktional. Und da schulde ich mir eigentlich zunehmend etwas anderes. Und so richtig lassen dieses, ich kümmere mich nicht drum, kann ich noch nicht. Also ich glaube, das ist so für mich die nächste Evolutionsstufe, dass ich einfach schaue, wie werde ich damit noch achtsamer und wie kann ich auch Sorge tragen, dass ich immer was Gutes habe und dann auch nicht irgendwie einfach, weil es jetzt, weil mein Kreislauf langsam sagt, so gleich fällst du um, du brauchst jetzt irgendwie Zucker, nicht irgendeinen Schrott dann reinstopfe.
Mhm. Ja. Spannend. Meine nächste Frage an dich ist, was muss heute oder morgen passieren, damit du dich rückhaltslos glücklich fühlst?
Rückhaltslos glücklich? Ich weiß gar nicht, ob es das gibt. Als das finde ich ein schwieriges Konzept. Ich weiß gar nicht, ob wir deswegen da sind. Also ist das nicht erst dann, wenn wir uns irgendwie auflösen, dass dann die ganze Zeit dieses Glücksgefühl irgendwie in uns strömt und so.
Was muss heute oder morgen passieren, damit du dich glücklich fühlst? Nicht dauerglücklich, das habe ich nicht gefragt.
Damit ich mich glücklich fühle.
Was muss heute oder morgen passieren, damit du dich glücklich fühlst?
Ach, einfach eine schöne Zeit irgendwie mit unserer Family zu haben. Ich meine, wenn jetzt der Lottogewinn um die Ecke kommt und obwohl ich nicht spiele, ist halt irgendwie, wäre halt schön, glaube ich, nochmal mehr so auf jegliche Freiheitsgrade und Inspirationen auszuleben, die ich als Mensch habe. Aber eigentlich habe ich schon sehr, sehr viele Dinge und bin da oft nah dran, dass ich zufrieden bin mit dem, was ist und kann da auch hingucken, dass ich dankbar bin. Also ich glaube, das ist, da weiß ich gar nicht genau. Manchmal würde ich gerne noch am Meer leben, das wäre halt schön, aber das ist halt hier in Mannheim ein bisschen unrealistisch gerade. Da müsste der Pegel schon sehr steigen.
Ich glaube, das möchtest du nicht.
No.
Okay. Ja. Ich finde die Frage spannend und ich merke, gestern war ich nicht so glücklich. Was muss heute oder morgen passieren, damit ich mich glücklich fühle oder rückhaltsglücklich fühle? Ich sehne mich nach einem sehr klaren Abschluss des Jahres, also das Jahr in Klarheit abzuschließen. Deswegen darf heute oder morgen, morgen haben wir unsere Firmenweihnachtsfeier, die darf irgendwie schön sein. Da habe ich noch ein bisschen Fork im Kopf, wie ich das alles gestemmt kriege mit der Organisation, aber da bekomme ich auch Hilfe. So, das ist das eine, dass wir diese Feier einfach sehr achtsam und glücklich zusammen verbringen. Da freue ich mich drauf, zum einen. Und was darf sonst noch passieren? Ich glaube, ich darf jetzt Tempo rausnehmen, damit ich in dieser Klarheit in den Jahreswechsel starten kann. Ich finde das gerade einen guten Anstoß auf die Planung der nächsten Woche. Ich glaube, da dürfen wir dann am Sonntag einmal drauf eingehen. Wo gibt es da Blöcke für mich zum Tempo rausnehmen, solange wir noch Kinderbetreuung und so haben?
Mhm. Klingt gut. Du bist dran mit einer Frage, right?
Nee, die habe ich dir jetzt doch gerade gestellt. Warte. Übrigens, Kudos an Christian, mit dem ich eine LinkedIn-Unterhaltung hatte, wo es um Fragen ging. Diese Frage kommt nämlich von Christian. Ich mochte sie total gerne. Ich habe sie in verschiedensten Teamkontexten gestellt und hat einfach Spaß gemacht. Also die Antworten waren auch super spannend, haben viel preisgegeben zu dem, was Menschen brauchen, haben auch viele Veränderungen in Teams dann gemacht oder in dem, was das Team gerade gemacht hat, weil da auch Hilfestellungen und so weiter zur Seite kamen, was ich total toll fand.
Jetzt steht die Weihnachtsfeier ja bald an, aber wir müssen zurückschauen. Die nächste Frage ist nämlich, wann hast du dein Leben das letzte Mal so richtig zelebriert?
Oh, das finde ich eine schwierige Frage. Ich bin nicht gut im Leben zelebrieren. Also das, was mir einfällt, ist, Hochzeit, die ist aber lange her. Also an unserer Hochzeit, finde ich schon, haben wir uns, das Leben, die Liebe zelebriert und diesen Raum auch sehr aktiv geschaffen. Und jetzt so vorausblickend, ich werde ja 40. Das beschäftigt mich sehr. Wie möchte ich mein 40-jähriges, mein Bergfest irgendwie zelebrieren? Beschäftigt mich unglaublich. Und mich beschäftigt aber auch, wie kann ich in kleinen Momenten das Leben zelebrieren. Und was mir da noch auffällt, ich hatte gerade ein Baby-Blessing mit einer Kakao-Zeremonie von einer Freundin von mir und das hat sich auch sehr nach Leben zelebrieren angefühlt und das war total schön.
Ja, ich glaube im Kleinen, gerade letztens hier bei der Zentrumsweihnachtsfeier, da war ja auch ein guter DJ, der aufgelegt hat. Ich habe einfach
da musste ich nach Hause gehen.
Mitgetanzt und Spaß gehabt und mich gefreut, dass unsere mittlere Tochter auch mitgetanzt hat und auch das Leben zelebriert hat. Also da war ich irgendwie schon sehr dabei und das hat Spaß gemacht, ja.
Meine letzte Frage. Welches Thema taucht in deinem Leben immer wieder auf? Welches Thema taucht in deinem Leben immer wieder auf? Und was sagt das für deine Prioritäten von 2026 aus?
Boah, das ist auch wieder so ein Klopper. Was taucht immer wieder auf? Also ich glaube, Konflikt und Harmonie ist ein Thema, was mich immer wieder beschäftigt als Mensch. Daran stärker zu werden, meinen eigenen Willen zu spüren und den auch durchzusetzen und gleichzeitig aber irgendwie nicht zum Konfliktherd der Welt beizutragen, sondern das irgendwie so zu machen, dass es würdig ist, angemessen ist, dass es Ehre besitzt. Ich finde ja dieses Bild von früher den Ronin total toll. Also ich habe ja mal Musashi gelesen, diesen japanischen fast gesagt Volkshelden. Aber der einfach so im Kampf Ehre besitzt. Und damit also schon die Kämpfe ausfechten, die anstehen, aber auch die Gegner, die nicht würdig sind, auch irgendwo zu verschonen. Und aber zu sich selbst auch zu stehen, wenn es wichtig ist. Und da das richtige Maß zu finden und auch mit den eigenen Blessuren umzugehen, die ja auch daherkommen und es rechtzeitig zu beenden, bevor es in die gegenseitige Vernichtung geht, also auch wenn es nur eine seelische wäre, das ist, glaube ich, ein Thema, was mich immer wieder und wieder umtreibt und was das fürs nächste Jahr bedeutet, würde ich sagen, ja, konstruktive Aggression weiter aufbauen, ausbauen, ist einfach wichtig. Also ich meine, wir haben was in die Welt zu bringen, das muss halt auch irgendwo ankommen. Manchmal gibt es Hindernisse, Hürden, die im Weg stehen, die weggeräumt werden müssen und da hilft es einfach manchmal, eine konstruktive Aggression zu haben und damit Ideen auch durchzustoßen. Und das kann ich, glaube ich, weiter stärken. Das steht so langsam wieder an.
Spannend. Ich merke, ein Thema, das bei mir immer wieder vorkommt, ist das Nicht-Gesehen-Werden, mich nicht gesehen fühlen. Das kommt in unterschiedlichsten Facetten, in unserer Beziehung, in der Firma, manchmal na, beim Kunden weniger. Ja, irgendwie beim Kunden gar nicht, lustigerweise. Aber da geht ja halt auch so einher, dass wir als Firma merken, wir brauchen eigentlich mehr Marketing. Ich habe ein ganz komisches Verhältnis zu Marketing. Ich habe ein ganz komisches Verhältnis zu irgendwie rausposaunen, da bin ich gut drin, das kann ich. Obwohl ich inhärent weiß, dass ich gut in Dingen bin, viel auch Feedback bekomme, dass Dinge gut sind, die ich tue. Und das darf ich in 2026 lernen, deswegen hin zu diesem Instagram-Ding. Ich glaube, ich darf mir eine Social-Media-Präsenz aufbauen, weil das einfach auch Zukunft von Entrepreneurship ist, dass man präsent ist. Ich habe das bis jetzt immer sehr hemdsärmlich gemacht. Das stand für mich 2025 schon an. Ich habe da Fuß ins kalte Wasser getan, zurückgezogen, wieder reingemacht, wieder zurückgezogen. Ich möchte das 2026 mehr machen und das steht für mich aber so in diesem mich zeigen, mich auch vulnerabel zeigen, mich offen zeigen, mich offenbaren, der Welt auch Möglichkeiten geben, mich zu sehen, weil die ist aktuell gar nicht da und auch meine Wahrheit sprechen an dem Punkt, wo ich merke, ich bin nicht gesehen in anderen Systemen. Das ist etwas, was 2026 definitiv für mich ansteht.
Und damit kommen wir zur Abschlussfrage. In welchen Momenten wärst du denn gerne mutiger?
Oh, in welchen Momenten wäre ich gerne mutiger? In Momenten, wo ich eine Idee habe, die umzusetzen. Ich habe sehr, sehr viele Ideen und viele Ideen zu Businesses und so weiter. Und ich merke, dann kommt ganz schnell die Angst rein. Boah, wenn ich das jetzt mache und das scheitert und dann, was denken denn dann die anderen von mir? Und ich habe auch oft so Ideen, das jetzt hat wieder diesen Social-Media-Bezug, aber ich kreiere auch echt gerne Content und als ich diese Videos kreiert habe für LinkedIn dieses Jahr, ich habe so viel Nachrichten bekommen von, hey, das ist total gut, ich gucke mir die an, das hilft mir total, das sind so gute Impulse und für mich brauchte das aber so viel Sicherheit, so Videos zu kreieren, dass sie irgendwann mal dann halt zu aufwendig waren und ich glaube, wenn ich mutiger wäre und einfach den Impuls nehmen würde und da kreieren würde, wo ich kreativ bin und ich merke, es geht jetzt so eine Schleife zu meiner Spielefrage, meine Kreativität nutzen, Mut haben, in meine Kreativität reinzugehen und das an die Welt zu geben, was ich zu geben habe und ich merke, das kommt aber ganz stark und tief da drin zurück, dass mir irgendwann mal gesagt wurde, ja, da drin, wo du gut bist, ist halt in Führung, aber man muss jetzt zuerst eine Fachkarriere haben, bevor man führen kann und ich habe irgendwie so gemerkt, mich interessiert aber keine Fachkarriere in nichts. Deswegen habe ich Psychologie studiert, weil hatte halt was mit Menschen zu tun.
Und jetzt hast du trotzdem eine Fachkarriere als Agilist gemacht.
Ja, wie ist das eine Fachkarriere?
Das eigentlich ist doch bin schon ein Berufsweg. Mach mal ganz viel
ja,
das
Beruf. Ja, aber und das ist, glaube ich, der Punkt. Ich fühle mich nicht als guter Agilist. Wenn ich so mit anderen Agilisten bin, denke ich immer so, boah, die wissen viel mehr Modelle und Dinge und oh, die wissen, wie TDD geht und da weiß ich ja nur GroKo. Also ich fühle mich da gar nicht so phänomenal geil drin. Aber in was ich gut bin, ist, diese psychologischen Konzepte zu verknüpfen, Menschen zu erklären, hey, guck mal, die Welt könnte so aussehen, weil bla bla bla. Und das habe ich ja mit diesen kurzen Videos gemacht, aber es brauchte so viel Mut und irgendwann mal habe ich es sein lassen, weil ich zu sehr Hühnchen war. Ja, da hätte ich gerne mehr Mut.
Bei mir war das gestern so ein Moment, ich finde, da habe ich schon mal Anlauf genommen für die Frage, also in welchem Moment ich gerne mutiger wäre, ist Themen und Menschen anzusprechen auf Dinge, die irgendwie nicht gut sind, die schief liegen. Ich hatte gestern schon so eine leichte Krawallbürste und habe direkt mal so zwei Telefonate gemacht, wo ich gemerkt habe, da stimmt was nicht. Das muss ich mal ansprechen, das muss ich irgendwie aufräumen. Und dafür wünsche ich mir noch mehr nächstes Jahr. Das ist einfach, wenn Dinge irgendwie geklärt werden müssen, ich da einfach mutig reinspringe, weil meistens ist ja die Auflösung von diesen Problemen gar nicht wirklich irgendwie herausfordernd, wenn man mal miteinander im Kontakt ist, sondern dieses, dann spricht man es halt mal an, das ist dann zwar kein schönes Telefonat, kein schönes Gefühl, was man vielleicht dabei hat, aber es ist halt dann irgendwie geklärt und aus der Welt und wieder eine Schleife geschlossen für einen selbst. Also dass da mehr ins Handeln kommen und das weniger vermeiden oder einfach noch direkter rein, wenn man merkt, da ist was, das kann ich mir, das ist für nächstes Jahr ein gutes Topic. Also da wäre ich gerne mutiger und ich merke auch, es hat schon begonnen, aber es darf mehr werden.
Ja. Schön. So. Ganz viele persönliche Einblicke von uns. 10 Check-in-Fragen, die eher in die Tiefe gehen. Es gibt noch ganz viel mehr Check-in-Fragen. Ich weiß gar nicht mehr, Kai, ob wir das als Download haben, diese ganzen anderen Fragen. Aber wenn wir es nicht haben, ich glaube, werden wir das machen, weil das war einfach eine coole Folge, die wir damals im Tribe hatten. Wenn das hier nicht in den Shownotes verlinkt ist, dann wird das ganz, ganz bald in unserem Newsletter erscheinen. Das ist nämlich etwas, wo wir auch uns vorgenommen haben, mehr Mut zu haben. Wir haben uns vorgenommen, 2026 wird das Jahr, wo wir monatliche Newsletter rausschicken. Mit monatlichen Freebies, mit Informationen zu den Podcast-Folgen, aber auch zum Beispiel zum Tribe-Event, welche wir hier vor Ort organisieren.
Ja, im Januar wieder, also gerne dich noch anmelden.
Ein Tag Open Space mit uns, mit unserem Team hier vor Ort. Es gibt ganz leckeres Frühstück, sind immer ganz tolle Sessions, tiefe Gespräche, super spannende Menschen, die hierher kommen. Also sei herzlich eingeladen, dich anzumelden. Und eben, wie gesagt, wenn das nicht hier drin ist, dann kommt es als Freebie-Newsletter. Auch da melde dich gerne an auf unserer Homepage zum Newsletter. Dann bekommst du es.
Den Link zum Tribe-Event packen wir auf jeden Fall schon und jetzt schon drunter.
Und wir freuen uns total, dass du mit dabei warst. Ich hoffe, du hast hier die eine oder andere Frage gekrallt, die jetzt vielleicht noch Anwendung finden darf oder im neuen Jahr Anwendung finden darf. Vielleicht auch die eine oder andere Frage für dich als Reflexion.
Und wir freuen uns ganz bald, wenn du uns wieder zuhörst. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, leite sie gerne weiter. Freunde, Kollegen, Menschen, wo du merkst, da könnte eine Resonanz sein zu uns und der Art, wie wir über Führung sprechen.